Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ralf Füchs, Leiter und Gründer des Zentrums für liberale Moderne, ein Think Tank in Berlin. Herr Füchs, nach langem Hin und Her hat jetzt der Innenminister Horst Seehofer doch zugestimmt, dass es eine Studie zu Rassismus in der Polizei geben soll. Ist uns heute Morgen hier über die Ticker gegangen. Was sagen Sie dazu?
Finde ich gut, auch um diesen Generalverdacht aus der Welt zu schaffen, dass Polizei insgesamt von rassistischen Vorurteilen durchdrungen ist und wirklich eine genauere Anhaltspunkte zu bekommen, wie stark fremdenfeindliche Vorurteile, rassistische Ressentiments in unseren Sicherheitsorganen vorhanden sind. Das ist ja besonders deshalb wichtig, weil die eine zentrale Funktion für den Rechtsstaat haben. Mhm. Und das setzt ein hohes Maß an Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei voraus. Und wenn das erschüttert ist, vor allem bei den Minderheiten, die sich diskriminiert fühlen, dann ist was faul im Staate Dänemark. Das heißt aber auch, dass man den Gründen für das Frustpotenzial in der Polizei nachgehen muss und dass man sehr sorgfältig mit dem Rassismusbegriff operieren muss und den nicht zu so einer Keule machen darf, der alles Mögliche erschlagen wird.
Seehofer hat auch gesagt, gleichzeitig soll die Belastung der Beamten unter die Lupe genommen werden. Die Schwierigkeiten im Alltag sollen genau beleuchtet werden.
Ja, wobei, das ist natürlich keine Rechtfertigung. Ja, wir wissen, dass der Stress hoch ist für die Polizei, dass die Arbeitsbedingungen schwierig sind, dass sie die auch wirklich extrem Belastungen oft in den Einsätzen ausgesetzt sind. Die werden angefeindet, die werden bespuckt, die werden beschimpft. Aber da gehört schon ein sehr hohes Maß an Selbstkontrolle und Souveränität dazu, damit einigermaßen gelassen sagen, umzugehen. Aber man muss natürlich sehen, ob es auch inzwischen und in welchem Ausmaß politische Netzwerke in der Polizei gibt, also rechtsextreme Organisationen, die die Polizei anfangen zu infiltrieren. Das empfinde ich als die größte Gefahr. Und wenn eine solche Untersuchung dabei hilft, die Polizei stärker zu immunisieren gegen Rassismus und extremistische Einstellungen, dann gut so.
Dann gut so. Da hat also der Innenminister jetzt gesagt, gut, das machen wir, nachdem er ja lange Zeit sich dagegen gesperrt hatte. Jetzt sind wir direkt reingehüpft in die Themen des Tages, die wir in dieser Mittagsstunde natürlich wieder besprechen. Ralf Füchs, mein Gast, nach der Musik gleich unser erstes Thema, die Pandemie. Nochmal die Frage, ob diese Pandemie eine Prüfung für unsere Demokratie darstellt. Herr Füchs, leben wir inzwischen in einer Republik, in der nicht mehr die Volksvertreter im Parlament, sondern die Regierung das Sagen hat? Das ist ja eine Diskussion, die jetzt geführt wird. Gleich sagen Sie, was Sie dazu denken. Erstmal hören wir den FDP-Chef Christian Lindner, der eben fordert, dass im Parlament mehr diskutiert wird in Zukunft.
Deshalb sollte jetzt im Parlament über die weitere Krisenstrategie beraten werden, damit öffentlich klar wird, welche Freiheitseinschränkungen sind jetzt nötig, damit auch geprüft werden kann, welche Entscheidung ist wirklich wirksam. Es gibt ja Regeln, ich denke an das Beherbergungsverbot, die haben sich als unwirksam herausgestellt. Ich bin sicher, das Parlament hätte eine solche Entscheidung nicht getroffen.
Hätte es das nicht?
Das weiß ich nicht, ich bin ja nicht Abgeordneter, aber was ich richtig finde ist, dass Einschränkungen von Grundrechten, und davon reden wir ja, also Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Gewerbefreiheit, dass die in die Parlamente gehören. Krisen sind natürlich per se Stunde der Exekutive. Sollte man sich nichts vormachen. Und ich glaube, es wäre naiv zu glauben, dass jede aktuelle Verordnung, mit der auf eine Verschärfung der Corona-Krise reagiert wird, dass die vorab genehmigt werden muss, zumal wir es hier mit Landeskompetenzen zu tun haben. Also die Länderparlamente spielen da eine zentrale Rolle. Aber man muss sehr vorsichtig sein, dass wir nicht immer stärker in eine Tendenz abrutschen zu einer exekutiven Demokratie. Wir haben das schon gesehen in der Finanzkrise 2008, 2009, wo sehr weitreichende Entscheidungen von der Bundesregierung getroffen worden sind, bevor sie dann ins Parlament gebracht wurden. Wir haben es auch 2015 gesehen in der Flüchtlingskrise und wir sehen das heute wieder. Und da braucht es schon, finde ich, so eine Gegenreaktion aus dem Parlament zu sagen, Moment mal, wir sind die zentrale Institution. Wenn es um Einschränkungen demokratischer Rechte geht, dann nicht ohne uns. Das ist auch wichtig, glaube ich, für Konsensbildung in der Bevölkerung, für die Verständigung über sehr schwierige Zielkonflikte, in denen wir uns befinden. Dazu braucht es eine breite Debatte.
Der Gesundheitsminister Jens Spahn, der ja jetzt Befugnisse bekommen hat in dieser Lage, in der wir uns befinden, der hört natürlich diese Kritik und der hat auch geantwortet gestern im ZDF und hat gesagt, okay, lasst uns mehr diskutieren, aber er will auch festhalten.
Das ist ja nicht irgendwie Willkür oder Zufall, dass es entsprechende Möglichkeiten für den Bund, für den Bundesminister gibt oder für die Länder, sondern das sind gesetzliche Grundlagen, vom Bundestag beschlossene Grundlagen. Und auch die epidemische Lage von nationaler Tragweite ist festgestellt worden vom Bundestag. Sie ist seitdem mehrfach im Bundestag diskutiert worden, mit dem Antrag, sie aufzuheben. Und der Bundestag hat entschieden, sie nicht aufzuheben.
Da hat er natürlich einen Punkt.
Ja klar, es gibt natürlich ein Spannungsverhältnis zwischen parlamentarischer Kontrolle und exekutiver Befugnis. Man muss in Krisensituationen auch schnell und energisch handeln können. Aber dann muss erstens das Parlament diese Entscheidungen überprüfen können. Und soweit es irgend geht, muss das Parlament sozusagen die Eckpunkte, sozusagen die Leitlinien festlegen, in denen sich dann die Exekutive bewegen kann.
Jetzt sollen ja die Sonderrechte für den Gesundheitsminister ausgeweitet werden und das soll sozusagen verlängert werden. Eigentlich war das, was jetzt stattfindet, bis Ende März erstmal verordnet. Jetzt möchte gern Spahn im Eilverfahren die Sonderrechte verlängern. Das wäre dann eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Und dann wäre es zum Beispiel so, dass Menschen umfangreich zu persönlichen Daten auskunftspflichtig würden, wenn sie aus Risikogebieten einreisen, dass das Gesundheitsministerium auch Bahn, Bus, Flugunternehmen verbieten könnte, Menschen aus Risikogebieten zu transportieren. Das könnte dann kommen. Sowas, denken Sie, müsste jetzt in den Parlamenten diskutiert werden?
Ich finde, das muss vorab sagen, diskutiert werden, wie weit diese Ermächtigungen, also Befugnisse für die Exekutive gehen sollen. Hier ist ja sogar das, dann der Minister selbst befugt zu entscheiden, nicht mal das Kabinett muss es tun. Ich finde, das ist schon eine sehr weitgehende Ermächtigung. Und deshalb muss das Ganze, die Strategie im Grunde, mit der wir jetzt auf die Verschärfung der Corona-Krise in den nächsten Monaten reagieren, die muss im Parlament diskutiert werden.
Und Sie sind sich einig mit dem Philosophen Martin Hartmann von der Uni Luzern, mit dem wir heute früh gesprochen haben, der über politisches Vertrauen forscht. Und der sagt auch, es würden sich die Tendenzen zur Erlassrepublik verstärken. Also ich glaube, Sie haben gerade gesagt, die exekutive Republik sozusagen,
genau,
lernen wir kennen.
Genau, die Tendenz zur Exekutivdemokratie. Ja. Ich glaube, dass je krisenhafter unsere Welt wird, Klima sagen am Horizont, desto stärker gibt es so eine Tendenz zum Ermächtigungsstaat.
Und jetzt hören wir mal Herrn Hartmann, der sagt, die Vielfalt der Positionen in der Gesellschaft muss sich in den Maßnahmen wiederfinden.
Also in meinen Augen ist es nötig, dass das jetzt endlich kommt. Ich finde, es kommt zu spät. Die Frage ist, was das jetzt auslöst. Aber in meinen Augen war auch schon der erste Lockdown, so verständlich er war und so wichtig es war, da schnell zu handeln, zum Teil zu stark einfach von oben dirigiert. Aber da hat das Vertrauen offensichtlich noch funktioniert. Wir haben noch geglaubt, dass das richtig und nötig ist. Und das bricht jetzt auf und das ist auch nicht per se schlecht.
Also ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass das Vertrauen doch noch besteht und dass viele gesagt haben, eigentlich sind wir so, wie es gemacht wurde, ganz gut
bisher durch
die Pandemie gekommen.
Ich glaube auch, es gibt eher ein überraschend hohes Maß noch an Übereinstimmung zwischen Politik und Gesellschaft. Aber es muss auch Korrekturmechanismen geben, etwa die Berücksichtigung der besonderen Situation von Kindern. Das kam zu kurz bei dem ersten Lockdown. Ja, das ist erst nach Wochen wurde klar, was es für Kinder bedeutet, wochenlang zu Hause eingesperrt zu werden, nicht in die Kita gehen zu können, nicht in die Schule gehen zu können, keine Kontakte zu Gleichaltrigen, außer vielleicht zu den Geschwistern zu haben. Und deshalb braucht es diese Art breite Debatte, damit ganz unterschiedliche Gesichtspunkte zur Geltung kommen können.
Auf Twitter trendet ein Hashtag, der heißt Hashtag krass vermissen. Was werden wir alles vermissen, falls uns tatsächlich nochmal ein Lockdown bevorstehen sollte? In so einer Zeit, Herr Füchs, gibt es wahrscheinlich das Risiko der Spaltung oder der Spaltung der Gesellschaft. Der Spaltung zwischen denen, die zum Beispiel ein größeres Häuschen haben mit Garten und denen, die auf wenig Quadratmetern diese Zeit überbrücken müssen. Eine Spaltung zwischen denen, die digital gut ausgestattet sind und denen, die es nicht so gut haben digital. Auch denen, die älter sind, denen, die jünger sind. Sehen Sie so eine Gefahr auch?
Ja, die Gefahr sehe ich. Corona macht diese sozialen Ungleichheiten und Ungleichzeitigkeiten in den Lebensbedingungen noch mal deutlicher und strapaziert sie. Ja, Menschen haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen, mit dieser Krise umzugehen, sind auch in ganz unterschiedlichem Maß davon gefährdet. Ja, natürlich können die Jüngeren, das ist ja nicht nur eine Illusion, dass sie weniger verwundbar sind als ältere oder gesundheitliche Risikogruppen. Das heißt, wir brauchen ein sehr hohes Maß an Solidarität, an Verständnis, an Einfühlungsvermögen. Und das stellt sich nur her über den öffentlichen Diskurs. Wir müssen reden, reden, reden und versuchen, Regeln zu finden, die dann auch für alle oder für jedenfalls einen großen Teil auch nachvollziehbar sind.
Und wahrscheinlich ist das jetzt in diesem Winter noch wichtiger, als es das im Frühjahr war, weil sollte tatsächlich noch mal ein Lockdown oder etwas Ähnliches kommen, wird das ja jetzt noch viel existenzbedrohender für viele, als es das war.
Ja, existenzbedrohend im wahrsten Sinne des Wortes, zum Beispiel für viele Selbstständige, für Kleinunternehmen, für die Gastronomie, für die ganze Clubszene, für die Veranstaltungsszene, aber auch individuell, ich glaube vor allem für die Jungen und für die Kinder, ja, die für die soziale Isolation nochmal eine besondere Härte ist und die sie auch einen Teil ihres Lebens, ihrer Lebensfreude beraubt. Dafür muss man Verständnis haben und trotzdem von ihnen so viel Vernunft und Solidarität einfordern, dass wir nicht in eine massive Krise schlittern und eine exponentielle Zunahme von Infektionen.
In Berchtesgaden, im Berchtesgadener Land gibt es jetzt einen Lockdown heute ab 14 Uhr. Da sind tatsächlich die Schulen und die Kitas dann für die nächsten 2 Wochen wieder geschlossen. Wir hoffen mal, dass es bundesweit so nicht kommt jetzt in diesem Winter. Wir sprechen die Themen des Tages und gucken jetzt nochmal auf den Integrationsgipfel, der ja gestern lief. Das war der 12. Heute ein virtuelles Treffen der Kanzlerin mit den Kommunalverbänden und den Oberbürgermeistern und Oberbürgermeisterinnen. Es geht darum, wie können die Kommunen, vor allem die Kommunen im Moment, geflüchtete Menschen aufnehmen. Das möchten sie ja gerne tun aus Griechenland. Die Städte und Gemeinden haben das lange schon gesagt. Wir haben Kapazitäten frei. Und da wird zum Beispiel auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker bei dieser virtuellen Konferenz dabei sein. Und sie hat heute früh bei uns gesagt:
Wir stehen hier bereit. Und die Bundesregierung hat ja dann erstmal angefangen und zu sagen, 150 können Sie sich vorstellen. Da habe ich gesagt, 150 nehme ich in Köln alleine. Das können wir schaffen. Ich sage das auch immer wieder, diesen Appell, weil es tatsächlich so, dass das in einer Millionenstadt möglich ist. Die Kapazitäten stehen zur Verfügung und wir können nicht auf eine europäische Lösung warten und uns immer dahinter verstecken, dass andere es nicht wollen.
Da ist sie also ganz dezidiert, Henriette Reker, Oberbürgermeisterin in Köln. Hier zu Gast Ralf Füchs, Leiter und Gründer des Zentrums für liberale Moderne. Herr Füchs, ist doch erstaunlich, dass das nicht gelingt, dass diese Menschen zum Beispiel nach Köln einfach kommen können.
Ich finde auch, dass die Bundesregierung da eine zu restriktive Haltung hat. Natürlich muss sie darauf achten, dass jetzt nicht alle anderen europäischen Länder sich aus ihrer Verpflichtung verabschieden und sagen, die Deutschen machen das schon. Aber sie sollte ihre eigenen Ziele und Entscheidungen an der Bereitschaft von Städten und Gemeinden orientieren, Geflüchtete aufzunehmen. Die wissen am besten, wie viele Menschen sie tatsächlich integrieren können. Da geht es um Wohnen, da geht es um Schule, da geht es um gesundheitliche Betreuung und wie hoch auch die gesellschaftliche Akzeptanz dafür ist. Und das sollte der Maßstab für unsere Aufnahmepolitik sein.
Und genau nach dieser gesellschaftlichen Akzeptanz hat mein Kollege Dieter Kassel heute früh natürlich auch gefragt und hat gesagt, naja gut, aber auch in Köln gibt es AfD-Wählerinnen und Wähler zum Beispiel, die sagen, wir können eigentlich keine Flüchtlinge aufnehmen. Was sagt denn Frau Reker diesen Menschen?
Ich sage denen, dass es denen verhältnismäßig so gut geht in diesem Deutschland, wenn wir auf andere europäische Staaten gucken, denen geht es viel schlechter in der Corona-Pandemie. Die finden immer wieder einen Grund, sich nicht um andere Menschen zu kümmern und ihre eigenen Schicksale in den Vordergrund zu stellen. Das sind in Köln Gott sei Dank nur wenige. Hier gibt es eine breite Hilfsbereitschaft. Vielfalt ist die Stärke Kölns. Wir betrachten das als Chance und wir wollen auch die geflüchteten Menschen wirklich gut integrieren. Darum hat der Rat übrigens auch eine solche Zahl genannt. Er hat gesagt, 116 unbegleitete Minderjährige, die dann wirklich auch in Einrichtungen kommen, wo sie gefördert werden können, damit die eine gute Integrationschance haben.
Und diese Chance ist eben gegeben, ja. Also insofern, dann kann es doch hoffentlich bald passieren.
Ja, das ist ja eigentlich ein Schlüssel. Ja, also nicht nur die humanitäre Verpflichtung gegenüber Leuten, die gestrandet sind, die in einer nackten Not leben, sondern wie weit wir tatsächlich in der Lage sind, sie auch so zu integrieren, dass sie bei uns Fuß fassen können, über das Bildungssystem, über den Arbeitsmarkt. Das sollte die Leitlinie sein. Und da wissen die Städte und Gemeinden am besten, was wir können. Und man sollte der AfD jetzt keine Sperrminorität einräumen bei solchen Entscheidungen.
In dieser Mittagsstunde zu Gast Ralf Füchs, Gründer und Leiter des Thinktanks Zentrum für liberale Moderne. Aber 21 Jahre lang hat er auch die Heinrich-Böll-Stiftung geleitet, war Vorstand, hatte die Themen Außen- und Sicherheitspolitik im Blick. Und jetzt wollen wir mal ein sicherheitspolitisches Thema genauer unter die Lupe nehmen, nämlich über die Frage sprechen, ob denn die Bundeswehr über bewaffnete Drohnen verfügen sollte. Darüber soll die Entscheidung jetzt in diesem Herbst noch fallen. Und da gibt es die einen, die sagen ja. Die sagen, es ist gut, wenn die Soldatinnen und Soldaten von solchen Drohnen begleitet werden können und dann unsichtbar sozusagen geschützt werden im Ernstfall, wenn sie zum Beispiel in einen Hinterhalt geraten kann, so eine Drohne dann zum Einsatz kommen. Die Kritiker sagen, wenn aber solche Drohnen im Einsatz sind, dann sinkt womöglich die Hemmschwelle zu töten und dann gibt es womöglich schneller Krieg. Diese Diskussion läuft seit vielen Jahren und die SPD war traditionell immer gegen diese Drohnen. Jetzt bewegt sich da was. Die neue Wehrbeauftragte Eva Högl von der SPD, die das Amt ja seit Ende Mai innehat, hat heute dazu gesagt:
Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, nach intensiver Beratung, Information, Diskussion, dass die Einsätze sicherer werden für die Soldatinnen und Soldaten, weil die Drohnen flexiblere Möglichkeiten bieten, auf Bedrohungen, auf Angriffe zu antworten. Ich hoffe sehr, dass noch in dieser Legislaturperiode über die Anschaffung entschieden wird. Ich halte das für entscheidungsreif.
Sie sagt also, die Einsätze werden sicherer. Sind Sie dieser Meinung auch, Herr Füchs?
Aber ja, ich meine, Frau Högl ist ein gutes Beispiel dafür, wie das Sein, das Bewusstsein verändert. Ja, sie ist jetzt jemand, der sich intensiv mit der Bundeswehr, mit der Situation der Soldatinnen und Soldaten auch im Einsatz beschäftigt. Und das hat offenbar zu diesem Meinungsumschwung geführt. Wir leisten uns in Deutschland schon eine schizophrene Debatte. Ja, wir haben eine Verfassungsarmee, die ist im Grundgesetz verankert. Wir haben ein hohes Maß an parlamentarischer Kontrolle. Jeder Bundeswehreinsatz im Ausland muss vom Parlament bewilligt werden. Und gleichzeitig tun wir uns sehr schwer damit, dann die Soldatinnen und Soldaten, die wir in solche Einsätze entsenden, auch mit den bestmöglichen Waffen auszurüsten. Ja, als ob das Töten in einem militärischen Konflikt nur dann legitim wäre, wenn es von eigener Hand und mit einem hohen Risiko für das eigene Leben der Soldatinnen und Soldaten stattfindet. Und jeder, der die Bundeswehr ein bisschen kennt, weiß, dass das keine Armee von Abenteurern ist, die auf Krieg scharf wären, sondern es ist doch eine ziemlich zivile Armee, vor allem im Offizierskorps. Insofern sehe ich diese Gefahren gar nicht, dass damit die Einsatzschwelle gesenkt würde.
Genau, dass die Hemmschwelle zu töten dann gesenkt wird. Das denken Sie nicht?
Nein, sondern solche bewaffneten Drohnen kommen ja in Situationen zum Einsatz, in denen sie Sie haben vorhin eine solche Situation geschildert. Ein sehr schnell, sehr schnell bewaffnete Unterstützung aus der Luft brauchen, ja, um Soldaten zum Beispiel aus einer Notsituation zu befreien. Und es ist ja nicht so, dass wir darüber entscheiden würden, ob solche Waffen eingesetzt werden, sondern wir entscheiden nur darüber, ob die Bundeswehr auch sie einsetzen kann. Ja, die Taliban verfügen über bewaffnete Drohnen. Jede mittelmäßige Söldnertruppe hat inzwischen solche Waffen. Und ich finde es absurd, sie der Bundeswehr zu verweigern. Das hat natürlich eine sehr lange
Geschichte. Absolut, ja.
Die Anonymisierung des Tötens im Krieg. Ja, im Mittelalter gab es den Kampfmann gegen Mann. Dann wurden Schusswaffen entwickelt, die schon auf größere Distanz töten konnten. Dann gab es die Artillerie, dann gab es die Luftwaffe mit dem Bombenkrieg über den Wolken. Der Pilot sieht nicht mehr, was er anrichtet. Das ist natürlich eine Tendenz, die dazu führt, dass das Töten anonymisiert wird.
Ich will noch mal die SPD hier zu Wort kommen lassen, die sich das eben schon schwer macht mit dieser Entscheidung. Wir hören mal Gabriela Heinrich, die Vize-Fraktionsvorsitzende. Sie hat noch mal gesagt, was ihr wichtig ist.
Wir sind kategorisch gegen extralegale Tötungen und vollautomatisierte Waffensysteme.
Also das will sie noch sagen. Da sind wir aber gegen diese vollautomatisierten Waffensysteme trotzdem dagegen.
Das sind zwei völlig verschiedene Begriffe. Extralegales Töten, das heißt Töten ohne ein völkerrechtliches Mandat und in diesem Fall auch ohne ein Mandat des Bundestages, ist etwas anderes als vollautomatisierte Waffensysteme. Die Frage ist, welche Entscheidungen delegiert man sozusagen an die Software, ja, wo nicht mehr dann letztlich ein Mensch über den Einsatz einer Waffe entscheidet, sondern ein Waffensystem selbst Entscheidungen trifft, zu schießen oder nicht zu schießen. Ich finde, das ist schon eine sehr ernsthafte Frage. Also wie programmiert man solche Systeme so, dass zum Beispiel das Risiko für die Zivilbevölkerung minimiert wird, ja, dass tatsächlich sie nur gegen bewaffnete Kombattanten eingesetzt werden können. Das finde ich, ist eine ernsthafte und wichtige Diskussion.
Ich höre trotzdem, dass Sie also sagen, wenn es um die Drohnen geht, sind Sie dafür, dass die Bundeswehr die nutzen sollen könnte. Aber gleichzeitig wissen Sie, oder die Grünen generell, Sie sind ja langjähriges Mitglied der Grünen, ist, glaube ich, so, dass die Grünen generell eher dagegen sind.
Keine Ahnung, was der aktuelle Stand der Grünen, Debatte darüber ist. Da gibt es auch diese Ambivalenz gegenüber der Bundeswehr. Ja, auf der einen Seite mehr oder weniger zähneknirschend wird die Notwendigkeit akzeptiert, sowohl militärische Abschreckung immer noch in einer konflikthaften Welt gegenüber Mächten, die überhaupt keine Skrupel haben, militärische Gewalt einzusetzen, aber auch für friedenssichernde und humanitäre Einsätze. Und wenn man dazu steht, dann muss man auch dazu stehen, der Bundeswehr die modernste Bewaffnung zu geben und die Soldatinnen und Soldaten so gut wie möglich zu schützen.
Heute feiert die CDU ein großes Jubiläum. Vor genau 70 Jahren gab es den Gründungsparteitag in Goslar. Ralf Füchs hier zu Gast vom Zentrum für liberale Moderne. Herr Füchs, wir versetzen uns gemeinsam jetzt auch mit Ihnen natürlich, die Sie uns zuhören, kurz zurück in der Zeit.
In Goslar, wenige Kilometer von der sowjetrussischen Zonengrenze entfernt, fand der gesamtdeutsche Parteitag der CDU statt.
386 Delegierte treffen sich im Odeon-Theater in Goslar. Das Motto des Gründungsparteitags der CDU lautet nicht weniger als Einigkeit und Recht und Freiheit.
Deutschland hat wieder eine Aufgabe. Es will seine ganze Kraft einsetzen für die Gestaltung Europas, für die Sicherung des Friedens.
Für die Sicherung des Friedens. Das hat der Bundeskanzler Konrad Adenauer damals so gesagt. Das war natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg das Thema, 1950. Sie, Herr Füchs, ich habe es vorhin ja auch gesagt, sind natürlich ein Mann der Grünen, aber gratulieren Sie der CDU heute?
Ja, schon, denke ich doch. Schon. Das ist schon eine Leistung in einer Zeit, die sich so dramatisch verändert hat über die letzten 70 Jahre, als Volkspartei durchzuhalten. Zwischen, ist man schon versucht zu sagen, als die einzig verbliebene Volkspartei. Und sie hat auch ein paar sehr wichtige Weichenstellungen geprägt.
Denken Sie jetzt an
Adenauer
Kohl,
sagt der Europapartei. Ja, das darf man nicht vergessen. Also Adenauer war ein Europäer. Er hat die Gründung der Europäischen Gemeinschaft maßgeblich mit vorangetrieben, mit Schumann, dem französischen Pendant, und de Gasperi in Italien. So. Und die deutsche Einheit ist natürlich auch etwas, was doch in das Leistungsverzeichnis der Union gehört, ebenso wie die Rolle, die Angela Merkel europäisch spielt. Ich finde, diese Art von nüchterner Zurückhaltung und Verantwortung, nicht sagen, das deutsche Großmannsgehabe und Großmachtgehabe, sondern diese Kernearbeit, die sie macht, um Europa zusammenzuhalten, das verdient schon Respekt.
Jetzt könnte man fragen, gerade haben die Deutschen die EU-Ratspräsidentschaft inne, werden denn genügend Impulse im Moment gesetzt? Aber
das ist nicht die Stärke der Union. Impulse zu setzen ist nicht die Stärke der Union. Die Union reagiert viel mehr auf Veränderungen, auf die sie dann versucht, pragmatische Antworten. Das ist keine Programmpartei.
Wie zum Beispiel einen Klimapakt oder so auf europäischer Ebene.
Das ist keine Programmpartei.
Ja. Aber lassen Sie uns noch einen kurzen Moment in der Vergangenheit trotzdem verweilen, weil es ja doch auch interessant ist. Also Adenauer hat die CDU 16 Jahre lang geführt. Damals ging es darum, auch Gräben zu überwinden. Die Gräben zwischen den Katholiken und den Protestanten, aber auch zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern. Eben diese christlich-demokratische Union auszugestalten. Und da habe ich gedacht, Grenzen überwinden, darum geht es ja heute auch ganz klar. Das ging auch mit Kohl ums Grenzen überwinden, damals eben die Wiedervereinigung zu schaffen. Aber bis heute geht es darum, ein Land gemeinsam solidarisch in die Zukunft zu führen.
Das wäre eigentlich eine gute Beschreibung für eine Volkspartei. Ja, die muss versuchen, Gräben zu überbrücken. Die muss versuchen, unterschiedliche Milieus zusammenzuführen. Das ist nicht unbedingt die Partei, die als Avantgarde, wie etwa die Grünen in der Ökologiefrage, vorangeht, ja, die Lokomotive für Veränderung ist, sondern diejenige, die versucht, gesellschaftliche Konsense zu organisieren. Und die Frage ist, ob die Union dafür heute noch wirklich gut genug ausgerüstet ist. Sie hat ja erfolgreich diesen Weg in die Mitte beschritten. Das war ganz maßgeblich auch die Politik Angela Merkels. Aber sie ist in dieser Zeit gleichzeitig, würde sagen, programmatisch ausgeblutet.
Aha, lassen wir für den Moment mal so stehen. Wir hören mal Angela Merkel. Sie hat sich nämlich erinnert jetzt anlässlich des Geburtstages, wie das war, als sie CDU-Vorsitzende wurde.
Als ich Parteivorsitzende werden sollte, da sagte ein Kollege zu mir, du musst das machen. Dann guckte ich ihn an und sagte, ich weiß nicht, ob ich konservativ genug bin. Daraufhin sagte der, pass auf, darum geht's nicht. Das machen, sagen wir dir schon, wenn du konservativ sein musst.
Das ist natürlich lustig. Die Männer haben sie unterschätzt.
Absolut. Angela Merkel lässt sich, glaube ich, nichts sagen, von dem sie nicht selbst überzeugt ist. Aber tatsächlich, das war, finde ich, ein sehr, sehr sympathischer Satz und ein sehr wahrhaftiger Satz. Ich weiß nicht, ob ich konservativ. Sie ist keine Konservative und die CDU ist auch keine konservative Partei mehr. Ob sie es je gewesen ist, will ich jetzt gar nicht behaupten, sondern sie ist eine Kombination aus Konservativen, aus Sozialkatholischen, auch aus, würde sagen, konservativ-liberalen Elementen. Und deshalb auch nur ist sie Volkspartei. Als eine rein konservative Partei würde sie auch Richtung 20% gehen.
Aber wenn Sie jetzt sagen, sie blutet aus, was würden Sie jetzt, Sie sind jetzt Politikberater, Sie beraten die gesamte CDU in drei Sätzen. Was muss passieren, damit sozusagen die Zukunft gut angenommen werden kann?
Ich glaube, eine zentrale Herausforderung, wenn nicht sogar die, ist, dass die Union sich die ökologische Frage aneignet und glaubwürdige, konsistente Antworten auf den Klimawandel findet. Das wäre das Konzept einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft. Ja, wir haben dazu auch zufällig einen Sammelband mit der Konrad-Adenauer-Stiftung letztes Jahr veröffentlicht. Das war ein Versuch, die Union in diese Richtung zu impfen. Die war ja mal die Partei der sozialen Marktwirtschaft, also Ludwig Erhard. Sie hat, glaube ich, diese wirtschaftspolitische Kompetenz weitgehend verloren und sie muss neue Antworten finden auf Globalisierung, auf Klimawandel, auf die digitale Revolution. und auch auf die kulturelle Veränderung der Gesellschaft, dass wir heute eine multiethnische Gesellschaft sind, die Geschlechterverhältnisse ganz andere sind als noch vor 20 Jahren. Das heißt, sie muss mehr in die Zukunft denken.
Ralf Füchs, mein Gast in dieser Stunde. Wir haben über die Themen des Tages gesprochen. Gleich nach den Nachrichten geht es natürlich weiter mit den Themen des Tages. In Delmenhorst ist zu beklagen, dass es dort jetzt auch einen bundesweiten Hotspot nach großflächigem Corona-Ausbruch gibt. Delmenhorst, Herr Füchs, das ist ein Ort, den Sie kennen. Sie kommen ja aus Bremen. Das ist sozusagen in den Bremer Outskirts.
Genau, ja. Bremer Vorstadt. Ja. Man wundert sich ja, weshalb solche beschaulichen Provinzstädtchen auf einmal zu Corona-Hotspots werden. Soweit ich weiß, geht das auf große Familienfeste zurück, auf Hochzeitspartys, also auf Superspreader-Events. Und das ist auch Teil einer Präventionsstrategie. Die muss man möglichst verhindern und eingrenzen.
Werden wir gucken, wie das gelingen kann. Hören wir nach den Nachrichten. Schön, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Und schön, dass Sie uns zugehört haben.
Vielen Dank.